Kennt ihr Wilhelm Schmidt? Nicht Harald Schmidt, nicht den legendären Talkmaster, Wilhelm Schmidt. Ich vermute nicht. Wilhelm Schmidt war Österreicher und er war Kultur- und Sprachforscher. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er sich an eine große Aufgabe gewagt. Er wollte nämlich herausfinden, wie im Laufe der Zeit in den verschiedenen Kulturen und Religionen die Vorstellung eines einzigen Gottes entstanden ist. Also wie der Monotheismus entstanden ist. Am Ende seiner Untersuchung kam ein Ergebnis heraus, mit dem er wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Er fand heraus, dass wenn man nur lange genug und tief genug gräbt, man in jeder Kultur, in jedem Volk irgendwo die Vorstellung eines Wesens, einer Gottheit findet, die dann letztendlich doch irgendwie doch noch ein bisschen mächtiger, ein bisschen wichtiger, ein bisschen höher ist als alle anderen, die Vorstellung eines eigentlichen Schöpfergottes. Mir stellt sich hier natürlich sofort die Frage, ja, reden denn diese verschiedenen Kulturen und Religionen auch von demselben Gott? Oder sind das einfach Parallelgötter nebeneinander? Der bekannte Unternehmer und Kulturförderer Hans Jäcklin hat vor vielen Jahren einmal Folgendes in einem Interview zum Ausdruck gebracht. Zitat: Eigentlich ist alles eins. Die verschiedenen religiösen Wege sind lediglich Blüten, die aus dem einen herauswachsen und je nach Kultur und Klima andere Formen und Farben haben. Aber letztlich, ob Christus oder Shiva, die göttliche Erfahrung ist dieselbe. Zitat Ende. Mit dieser Meinung steht er heute nicht alleine da, denn letztendlich leben wir in einer Zeit, in der Spiritualität, Religiosität irgendwie wieder Mode geworden ist. Ja, die Kirche als Institution hat an Wert verloren. Ja, Kirchen werden je länger, je mehr skeptisch und mit Misstrauen betrachtet. Aber wenn ich auf die persönliche, auf die individuelle Ebene schaue, dann merke ich doch, an etwas zu glauben, religiöse, spirituelle Vorstellungen zu haben, religiös, spirituell aktiv zu sein, das darf sein. Und in all dem ist dann Toleranz und Freiheit ganz zentral. Das wird großgeschrieben, ich tue dir nicht weh, du bitte mir auch nicht. Jeder nach seinem Geschmack und so kann ich mir meine Spiritualität, meinen Glauben wie ein Werkzeugkasten oder wie ein Lego-Baukasten selber zusammenbasteln. Und am Schluss glaubt jeder das, was er will. Man glaubt an alles, was möglich ist. Kein Wunder also, dass der christliche Glaube mit seinem Absolutheitsanspruch irgendwo anstößt und auf Ablehnung trifft. Den heutigen Bibeltext, den wir betrachten, bringt genau das auch exemplarisch zum Ausdruck. Er ist hier schon mal projiziert, ich lese ihn trotzdem noch vor aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 und 5. Höre Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Ich möchte im Folgenden auf drei Punkte eingehen, auf drei Aspekte. Der einzige Gott, der liebende Gott und der wartende Gott. Und ich starte mal mit dem einzigen Gott. Wo findet dieser Text statt? 40 Jahre sind vergangen, seit das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist und aus Ägypten ausgezogen ist. 40 Jahre ist es her, da hat Gott sie aus der Sklaverei befreit. Jetzt lagern sie am Ufer des Jordans und sehen auf der anderen Seite das verheißene Land, das von Gott ihnen versprochene Land. Doch bevor es jetzt soweit ist und sie übersetzen in dieses neue Land, ruft Mose das Volk nochmal zusammen. Er will dem Volk nochmal klar machen, wie die Weisungen Gottes lauten und will sie ihnen nochmal einschärfen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Diese Botschaft scheint ihm dabei ganz zentral zu sein. Gott allein soll Gott sein, niemand sonst. Ist das überhaupt nötig, dass Mose das so betont, diesen Anspruch Gottes? Das scheint mir auf den ersten Blick doch wirklich irgendwie überflüssig. Schauen wir zurück und schauen an, was Gott alles gewirkt hat in diesen 40 Jahren, was er getan hat, um das Volk Israel zu befreien. Wunder an Wunderreit, Rettung an Rettung. Und dann muss ich diesem Volk noch sagen, hey, Gott ist Gott, Gott allein, niemand sonst. Komisch. Ja, ich lese da ja aber auch eine andere Seite des Volkes Israel, oder? Wankelmütig, Sehnsucht, wieder zurückzugehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens, da hatte man wenigstens was zu essen. Es ist oft unzufrieden, murrt gegen Gott und seine Führung, gegen Mose und seine Führung. Und jetzt, ich sage mal, eine Übersetzung über den Fluss in ein verheißenes Land mit vielen Völkern, die alle andere Götter anbeten, andere religiöse Vorstellungen, Glaubensvorstellungen haben, die möglicherweise attraktiv sind. Aus diesem Blickwinkel gesehen kann ich gut nachvollziehen, dass Mose seinem Volk nochmal deutlich machen will, wer ihr Gott ist. Ja, wer ist also ihr Gott? In der deutschen Bibel steht, der Herr ist unser Gott. Im Hebräischen finden wir an der Stelle von Herr den Begriff Yahweh. Den haben wir heute auch schon gesungen. Der Gott Israels heißt mit Namen also Yahweh. Und im Alten Orient sind Namen nicht einfach nur Namen, nein, Namen haben Programm, sie sind mehr. Sie sagen nämlich etwas aus über den Träger des Namens. Ein kleines Beispiel. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Und dahinter steckt die Geschichte der Hanna, die ganz lange keine Kinder kriegen konnte, darunter gelitten hat. Und eines Tages erbarmt sich Gott und schenkt ihr den kleinen Buben Samuel, von Gott erbeten. Wenn Gott also sagt, mein Name ist Yahweh, dann ist das nicht einfach Label, nicht einfach Etikett, das ist Bedeutung. Kehren wir zurück zum Dornbusch, wo sich Gott zum ersten Mal Mose vorstellt. Da sagt er, ich bin, der ich bin. Das hebräische Verb, das hier verwendet wird, hat verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel sein, gegenwärtig sein, existieren. Und wenn man diese Bedeutung dann mit einem Blick in die Geschichte des Volkes Israel bis weit zurück zum Stammvater Abraham zusammenträgt, dann kann man das ausweiten, dann kann man das Ich bin, der ich bin, auch so übersetzen, ich bin für dich da, ich bin bei dir, durch alle Zeiten hindurch, auch in Zukunft. Und er ist an der Seite seines Volkes. Gott ist, er ist derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeiten. Das ist die Bedeutung seines Namens. Und die Bibel sagt jetzt, dass es nur einen Gott gibt, nur einen Yahweh. Neben ihm existieren keine anderen Götter, die ebenfalls Macht hätten. Die Bibel benutzt deshalb an manchen Stellen für den Ausdruck Götzen, wörtlich übersetzt, den Begriff Nichtse. Jahwe ist der einzige Gott, der einzige mächtige, allmächtige Gott, alle anderen sind nichts. Und ich vermute, eine Ahnung davon steckt tiefer in uns Menschen drin, als wir glauben. Und vermutlich ist es genau das, was Wilhelm Schmidt im letzten Jahrhundert entdeckt hat, so diese verborgene, vielleicht vergrabene, tiefsteckende Ahnung in uns Menschen drin, die Ahnung des einen wahren, mächtigen Gottes. Ja, und dieser Gott, der fordert uns jetzt auf, ihn zu lieben. Man soll ihn lieben. Und es wird auch deutlich, wie. Es geht nicht einfach nur um Gefühle. Es geht um eine ganzheitliche Liebe. Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft lieben. Da ist auch Wille und Verstand gefragt. Da geht es um eine klare Entscheidung und die soll dann eben nicht von irgendwelchen Schmetterlingen im Bauch allein abhängig gemacht werden. Es ist eine Entscheidung, die ich wirklich treffen soll und an die will und soll ich mich dann gefälligst auch halten, auch dann, wenn die Schmetterlinge entflogen sind. Ich vergleiche das immer gerne mit der Ehe. Ehe zwischen Mann und Frau. Ich habe meiner Frau damals vor langer Zeit versprochen, als ich sie geheiratet habe, dass ich sie lieben werde, bis dass der Tod uns scheidet. Und mir war damals klar, dass diese Verliebtheit, diese dicke rosarote Brille irgendwann mal nicht mehr ganz so rosarot ist und dass auch Phasen in unserem Leben kommen werden, wo meine Liebe oder mein Verliebtsein ein bisschen abklingt. Aber ich habe mein Ja zu meiner Frau damals nicht an der Brille festgemacht, sondern eine Entscheidung. Ich will diese Frau an meiner Seite haben. Ich will sie lieben, weil sie es verdient hat. Und das ist eben nicht nur Gefühl, sondern auch Wille und Entscheidung. Und letztendlich prägt das mein Denken, mein Wollen und mein Handeln, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und unter uns, faszinierend ist ja dabei, dass dabei die Liebe zu meiner Frau in diesen Jahren gewachsen ist und immer noch wächst und reift. Das finde ich das Spannende, dass das ja dann dazukommt. Und so möchte ich doch diese Liebe eben auch zu Gott gleich vergleichen, oder? Und wenn ich jetzt einfach mal in mein Leben schaue, ich spreche jetzt für mich, da merke ich, das fällt mir nicht immer einfach. Vielleicht geht es euch ja auch so. Natürlich stehe ich jetzt nicht in der Gefahr, dass ich anderen Göttern nachrenne. Ich schaue Zeus und Thor sehr gerne im Kino zu, wenn sie über die Leinwand rasen. Ich lese das auch mal gern in einem Fantasy-Roman, aber ich falle nicht auf die Knie und bete diese Leute oder diese Götter an. Ich kann das differenzieren. Nein, bei mir sind es manchmal ganz alltägliche Dinge. Mein Computer zum Beispiel. Ich könnte Stunden, Tage, Wochen davor sitzen, und nebenbei alles vergessen. Menschen um mich herum, ich könnte vergessen zu essen und zu trinken. Wir lesen immer wieder davon, dass Menschen kollabieren, weil sie das tun. Ich verstehe das. Und wenn meine Frau sagt, wann kommst du, und ich sage gleich, dann weiß sie, okay, in einer Stunde. Und wehe, wenn mein Computer irgendein Problem hat, oder dann werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, dann gibt es nichts anderes, bis das Ding wieder läuft. Ja, vielleicht müsste ich mal mit meinem Computer ins Gespräch gehen und über seine Position bei mir in meinem Herzen nachdenken. Oder dann merke ich, wie es mir immer und immer wieder eigentlich um mich selbst geht. Mein Ego, meine Vorstellung davon, was ein gelingendes Leben ist. Ich will eigentlich mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich kann das doch besser als Gott. Meine Gesundheit, meine Wünsche und so weiter, das ist doch viel näher bei mir. Wie kann das Gott wirklich verstehen? Und auch da merke ich, es geht ganz schnell. Und statt Gott sitze ich auf dem Thron. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Auch heute immer noch eine Herausforderung, zumindest für mich. Und es bringt mich zum liebenden Gott. Denn warum soll ich diesen Gott lieben? Und was soll das für eine Liebe sein, die auf Befehl erfolgt? Glaub mir, wäre ich zu meiner Frau gegangen und hätte ihr gesagt, du mich lieben, ich wäre heute noch Single. Nee, das funktioniert nicht, oder? Wie soll das gehen, dass Gott uns einfach Liebe befiehlt? Es gibt es immer mal wieder die Meinung, die sagt, dass Gott doch unser Schöpfer ist und weil er uns geschaffen hat, deshalb sollen oder müssen wir ihn auch lieben. Und ich glaube, das hat ein Stück weit auch Berechtigung, aber ich stelle das auch in Frage. Nehmen wir an, Gott wäre auf die Idee gekommen, weil er irgendwo sadistisch ist. Ich schaffe mir irgendwo so ein paar Menschen und da kann ich dann meinen sadistischen Trieb ausleben. Was wäre, wenn Gott ein Tyrann wäre? Müssten wir ihn dann auch lieben? Er ist ja unser Schöpfer. Wir merken, da sind wir dann schon ein bisschen vorsichtiger, aus der Schöpfergestalt sofort auch die liebende Gestalt abzuleiten. Nein, das muss irgendwo anders dran hängen. Die Liebe zu Gott muss eine andere Begründung haben. Und die finden wir meines Erachtens im Neuen Testament. Die Antwort liefert der Apostel Johannes, der in seinem ersten Brief schreibt, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16. Gott liebt nicht nur, nein, er ist Liebe in Person. Sein Wesen trieft davon. Alle seine Handlungen, alles, was er tut, ist letztendlich geprägt durch dieses Wesen, durch diese Liebe. Und deshalb ist seine Heilsgeschichte eben eine Liebesgeschichte und keine sadistische Geschichte, weil Gott Liebe ist. Gott schafft den Menschen. Niemand zwingt ihn dazu. Er macht das aus freien Stücken. Er macht uns zu seinem Ebenbild. Und mit dieser Tat macht er es möglich, dass wir als Menschen teilhaben können an seiner Liebe. Und dann beginnt das Drama. Der Mensch lehnt diese Liebe ab. Er weist Gott zurück. Wir Menschen wollen selbst sein wie Gott. Wir wollen selber bestimmen, was gut und böse ist. Jetzt verbannt Gott die Menschen aus dem Paradies. Auch hier hat man den Eindruck, zunächst mal Strafe. Aber wenn man noch mal genauer hinschaut, dann ist es auch wieder ein Akt der Barmherzigkeit. Der Grund, weshalb Gott Adam und Eva aus dem Paradies gewiesen hat, ist nämlich der, dass er nicht will, dass sie auch noch weiterhin vom Baum des Lebens essen und dann ewig in Sünde leben. 1. Mose 3, Vers 22. Es geht also darum, irgendwo wieder einen Plan zu entwickeln, wie Adam und Eva zurückkehren können. Gott löscht die beiden auch nicht aus, schwamm drüber, neue Tafel, wir beginnen von neuem. Nein, Gott will mit diesen beiden weitermachen, er will mit uns Menschen weitermachen. So groß ist seine Liebe zu uns Menschen. Dann schauen wir ins Alte Testament. Wir sehen, dass Gott immer und immer und immer wieder sich um die Menschen bemüht, wie er um sie ringt. Wie er versucht, ihre Herzen zu gewinnen, wie er dem Volk Israel Chance um Chance gibt. Ja, er gibt seinem Zorn auch Ausdruck, aber er hält sich immer wieder zurück und ist sofort bereit, barmherzig zu sein und Gnade walten zu lassen. Und letztendlich sehen wir dann die große Liebe, die Größe seiner Liebe, als Gott selbst Mensch wird vor 2000 Jahren in Jesus Christus, wird Gott Mensch. Und dieser Jesus Christus lebt stellvertretend für uns ein gottgefälliges Leben. Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld und versöhnt so uns mit Gott. Es ist schon viele Jahre her, da lief im Kino ein aufsehenerregender Film, The Passion of Jesus Christ. Die Passion des Jesus Christus von Mel Gibson. Ich glaube, er lief auch um Ostern rum, sogar im Fernsehen. Ein Film, der vielen viel zu brutal und zu blutig ist. Und ich gebe zu, auch mir. Und doch bin ich der Meinung, unsere gängigen Vorstellungen davon, wie eine Kreuzigung vonstatten geht, ist viel zu harmlos. Ich glaube, da schwingt manchmal auch die alte Kirchenkunst mit, die Jesus immer mal so ein bisschen so verklärt und fast nicht richtig dabei am Kreuz darstellt. Das tut ja gar nicht richtig weh. Ich habe in meinem Studium mal eine Abhandlung darüber gelesen, wie das vonstatten geht, wenn die Römer jemanden ans Kreuz genagelt haben. Und ich sage euch, das ist alles andere als ein Vergnügen. Das ist Folter der brutalsten Art und übersteigt bei weitem mein Vorstellungsvermögen. Aber gerade darin zeigt sie für mich eben wieder diese ungeheure Liebe Gottes, diese ungeheure Liebe von Jesus Christus. Er war bereit, diese unvorstellbaren Schmerzen auf sich zu nehmen. Er war bereit, sich verhöhnen und verspotten zu lassen. Er war bereit, den Tod eines verfluchten, verachteten und gottverlassenen Menschen zu sterben. Wenn das nicht Liebe ist, was dann? Ich habe vorhin erwähnt, dass im Namen Gottes auch sein Wesen drinsteckt. Ich bin, der ich bin. Und damit gilt das auch für sein Wesen, seine Liebe. Diese Liebe ist auch heute noch genau gleich groß, genauso gleich, also genau gleichgültig, nicht gleichgültig im anderen Sinn. Oder sie ist immer noch gültig, das wollte ich sagen. Sie ist genauso lebendig, leidenschaftlich. Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert, um uns Menschen in diese Liebesbeziehung zurückzuholen. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit muss unermesslich groß sein. Ich finde das gleichzeitig irritierend, diese Unermesslichkeit, und gleichzeitig überwältigend. Und diese Liebe gilt deshalb auch dir. Gott schaut dich an, schaut dir ins Gesicht und spricht dir zu: Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist so von der Liebe Gottes umgeben wie von der Luft, die du atmest. Du kannst ihr gar nicht entrinnen, weder der Luft noch der Liebe Gottes. Gott liebt dich. Und das ist für mich der wahre Grund, weshalb ich Gott lieben soll. Weil Gott mich zuerst geliebt hat, deshalb soll und deshalb will ich auch ihn lieben. Höre Israel, weil der Herr unser Gott uns liebt, darum liebe ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das bringt mich zum dritten Punkt, der wartende Gott. Denn Gott wünscht sich, er hofft sich, dass wir Menschen diese Liebe erwidern. Denn er weiß, das ist für uns einfach nur gut, nur das Beste. Und gerade weil er das will, will er eine offene und ehrliche Antwort. Denn wahrscheinlich wäre es ja für Gott einfach, mich zu zwingen, ihn zu lieben, aber eben, wie schon gesehen, was wäre dann das für eine Liebe, die erzwungen ist? Nein, Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen, er hat uns einen Willen gegeben, uns eigenständig gemacht, sodass wir selbstständig reagieren können. Wir sind nicht einfach Roboter, die nach Programmierung arbeiten, nein, wir sind Menschen, die von Gott angesprochen sind und die eine eigenständige Antwort geben sollen. Und auch darin zeigt sich mir wieder Gottes große Liebe. Er nimmt mich ernst in meiner Entscheidung. Und das kann bedeuten, dass ich Gottes Liebe ausschlage und er mich darin respektiert. Wow. Und gleichzeitig heißt das jetzt aber auch, dass ich vor einer Entscheidung stehe. Niemand trifft diese Entscheidung für mich, das muss ich alleine tun. Es liegt an mir selbst, ob und wie ich mich auf diese unbezähmbare Liebe Gottes zu mir, zu uns Menschen einlassen will. Es liegt an mir selbst, mein Leben in Gottes Hände zu legen und es ihm anzuvertrauen. Verdient hat er es auf jede Fälle, auf alle Fälle. Und das hat er schon im Laufe der Menschheitsgeschichte unzählige Male bewiesen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Höre, lieber Mensch. Jahwe ist der einzig lebendige Gott. Ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Gott hat dich von Anfang an geliebt und nichts wird dich jemals von dieser Liebe trennen. Darum wende dich Gott zu. Trau dich, ihm zu vertrauen. Lass dich auf Gott ein. Wirf dich in seine offenen Arme. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und nur bei dir ist unser Heil. Du bist wahrhaftig Gott und hast deine Liebe mal und mal unter Beweis gestellt. Herr, hilf uns in unserer Schwachheit, diese Liebe zu erwidern. Hilf uns, dir in allem zu vertrauen. Mach uns dadurch bitte zum Segen für diese Welt und die Menschen um uns herum. Herr, hilf. Amen.